Radio 3. Das Gespräch.
Das war sehr interessant, weil ich unheimlich gerne Politik gemacht habe. Das war schon mein Leben. Und dann bin ich eben wirklich sterbenskrank gewesen und habe lange mit mir gerungen und gesagt, ist es das wert? Mir war ja dann Gott sei Dank relativ schnell klar, ich überstehe das, ich kann zurückkommen, ich werde wieder gesund. Aber diese Frage, ist es das wert oder will ich das nicht auch als Momentum nehmen, neu anzufangen? Oder muss ich nicht gerade, weil ich jetzt so einen hohen Preis gezahlt habe, weitermachen?
Peter Tauber ist mein heutiger Gast. 12 Jahre lang war er für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestags. Unter anderem war er da Staatssekretär und CDU-Generalsekretär. Wenn er sich heute zu politischen Themen äußert, dann als CDU-Mitglied, aber als Privatmann, sagt er. Denn vor 4 Jahren ist Peter Tauber nach gesundheitlichen Problemen aus der Spitzenpolitik ausgestiegen. Inzwischen hat er eine Berateragentur in seiner Heimat in Hessen gegründet. Außerdem forscht er als gelernter Historiker über den Hitlerputsch und er schreibt Bücher. Auf sein neues Buch Lauf los war ich neugierig, weil es da um Peter Taubers Hobby geht, das Laufen, und weil ich selber Läuferin bin. Aber das ist kein normaler Laufratgeber, denn Peter Tauber schreibt da auch über sein Leben und vor allem darüber, wie es ist, neu anzufangen. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen, Peter Tauber.
Schön, dass ich da sein darf.
Herr Tauber, das Buch haben Sie Ihren Eltern gewidmet, die Ihnen das Laufen beibrachten. So schreiben Sie das in der Widmung. Was meinen Sie damit?
Das Laufen, finde ich, ist eine ganz wunderbare Metapher für das Leben. Wir sprechen ja übrigens auch vom Lebenslauf. Und ich merke jetzt noch einmal mehr nach dem Tod meiner Eltern, wie sehr sie mich geprägt haben und wie viel sie mir auf diesem Weg mitgegeben haben.
An was denken Sie da zum Beispiel?
Ach, ich denke zum Beispiel daran, dass ich im Nachhinein feststelle, dass meine Eltern mich sehr wohl immer mal in eine bestimmte Richtung geschubst haben, ohne dass ich das so bewusst gemerkt habe. Manchmal nur durch so Sätze oder durch ein vermeintliches Laufen lassen, was aber dazu führte, dass ich dann selber festgestellt habe, naja, vielleicht mache ich es doch anders. Und ich glaube, dass meine Eltern da ganz bewusst Wege gewählt haben in der Erziehung, die mir einerseits Freiräume eröffnet haben, mich auszuprobieren, aber trotzdem mich innerhalb einer gewissen Grenze doch geführt haben. Und ich glaube, das haben sie ziemlich gut gemacht.
Sie hatten ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern.
Ja, sehr gutes.
Im ersten Kapitel ihres Buches Lauf los, da beschreiben sie die Situation nach dem Tod ihrer Eltern. Das war im Jahr 2023. Da sind innerhalb weniger Wochen ihre beiden Eltern gestorben. Warum war es Ihnen denn in dieser Situation wichtig, ein Buch zu schreiben, in dem es darum geht, neu anzufangen?
Das war in der Tat wahrscheinlich einer der einschneidendsten Momente oder Erfahrungen in meinem Leben bisher, beide Eltern innerhalb so kurzer Zeit zu verlieren. Und ich habe festgestellt, neben natürlich vielen Gesprächen mit Familie, meinen Geschwistern, dass ich etwas brauchte, um damit umgehen zu können. Und bei mir war das der Sport, das Laufen. Also ich habe nach einer auch immer mal wieder längeren Laufpause viel Zeit mit meinen Laufschuhen im Wald oder auf der Straße verbracht. Und dann habe ich angefangen, darüber natürlich beim Laufen auch nachzudenken, jetzt läufst du wieder so viel, wie war das eigentlich das letzte Mal, als du so lange Strecken gelaufen bist? Und habe festgestellt, dass immer dann, wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes im Leben vor so Richtungsentscheidungen stand oder neu anfangen musste oder besonders gefordert war, dass ich dann erstaunlich viel gelaufen bin. Eigentlich noch, wo man denkt, naja, aber jetzt hast du doch gar keine Zeit für Sport. Jetzt müsstest du doch Dinge tun. Und habe gemerkt, dass mir das sehr geholfen hat, mich zu orientieren, sozusagen den richtigen Weg zu finden. Beim Nachdenken, beim Laufen, wie auch immer. Und dann kam ich eben zu diesem Gedanken, wie ist das eigentlich mit dem Neuanfang im Leben? Und oft wünschen wir uns das ja so, nochmal neu anfangen, neuer Job, neues Zuhause, nochmal studieren oder so. Und mir ist bewusst geworden, leider ist das ja oft anders. Leider verlangt das Leben von uns einen Neuanfang, wenn wir uns das gar nicht wünschen. Also durch den Tod, bei mir durch den Tod der Eltern, war eben vieles neu. Und bei anderen eben, wenn sie den Job verlieren, wenn sie eine Partnerschaft beenden. Und damit richtig umzugehen und nach vorne zu schauen, das ist, glaube ich, oft nicht leicht.
Also es geht mehr um so einen inneren Neustart, verstehe ich Sie da richtig?
Es geht um die Frage, wie schaffe ich es, mich darauf einzulassen, dass sich mein Leben so verändert und dass diese Veränderung eben viel häufiger passiert, als uns das in der Regel lieb ist. Also nichts ist so häufig wie die Lageänderung, habe ich bei der Bundeswehr mal gelernt. Und so ist das im Leben eben auch. Wir haben uns irgendwo eingerichtet, das ist alles gerade gut und dann passiert etwas von außen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber wir müssen uns dazu verhalten. Und ich glaube, dass ein Leben erfüllter und auch zufriedener ist, wenn man versucht, ins Handeln zu kommen und nicht zum Objekt wird. Das ist eine Form von Freiheit für mich.
Und wie, wenn Sie jetzt so zurückschauen, Sie haben 2023, glaube ich, mit dem Buch angefangen, ne? Und jetzt heute, wenn Sie da zurückschauen, wie können Sie jetzt mit dem Tod Ihrer Eltern anders umgehen? Ist Ihnen der Neustart gelungen, zu dem Sie da gezwungen wurden?
Da ist eine große Lücke, um die komme ich nicht drum rum. Aber aus der oft großen Traurigkeit, manchmal auch Verzweiflung, ist eher eine Dankbarkeit geworden. Das macht dann gewisse Momente nicht leichter. Also zum Beispiel Weihnachten ist nicht mehr das Weihnachtsfest, wie es mal war. Und auch andere Momente im Jahresablauf sind verändert. Und trotzdem versuche ich eben, sie jetzt eben neu auch positiv zu beschreiben. Und mir dessen, was ich da ja nach wie vor habe an Erfahrung, an Erinnerung, das irgendwie wertzuschätzen und dann auch für mich zu nutzen. Und zwar eben positiv, nicht verzweifelt und natürlich auch rückschauend, aber eben dankbar und nicht nur in Trauer.
Nach dem Tod Ihres Vaters haben Sie einen Artikel geschrieben über die letzten Tage und Wochen mit ihm. Da war auch ein ganz schönes Foto dabei, wie Sie beide, ich glaube, Sie stehen da irgendwo draußen und lächeln in die Kamera.
Es war ein Selfie. Also mein Selfie. Papa war da sehr, sehr offen und hat das Handy sehr intensiv genutzt. Nicht nur für Fußballergebnisse auf der entsprechenden App. Und da waren wir bei einem Freund meines Vaters zur Jagd eingeladen. Und ich bin Jäger, mein Papa gar nicht. Da war kein Jäger, aber er hat diesen Freund sehr gerne besucht und dann hatte der Freund eben mich zur Jagd eingeladen. Da habe ich gesagt, ich fahre nicht ohne dich dahin, du musst halt mit. Und dann hatten wir da einen sehr schönen Tag zusammen, ja.
Ja, das sieht man bei dem Foto auch. Ja. Es strahlen sie beide so in die Kamera. Und zum Ende des Artikels schreiben sie, dass sie denken, dass sie sich wiedersehen werden.
Ja.
Haben Sie da eine Vorstellung, wie das sein könnte? Sie sind ja evangelischer Christ.
Tja, wenn man das so wüsste, ne? Ich leiste mir den Luxus dann eines sehr kindlichen Glaubens, wie Luther das umschrieben hat. Ich stelle mir einfach vor, dass ich ihn, ja, so wie er mir in Erinnerung war, wiedersehe.
Sie sind Jahrgang 1974, aufgewachsen im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Das ist so zwischen Fulda und Frankfurt am Main. Da sind Sie schon als Jugendlicher in die Junge Union eingetreten.
Ja.
Wie haben denn Ihre Eltern da reagiert?
Da waren sie ganz froh.
Tatsächlich?
Ja, denn ich habe vorher in einer Punkband Musik gemacht und meine Mutter war der Überzeugung, dass mein musikalisches Talent sich in engen Grenzen hält. Und ich glaube, auch da hatte sie recht. Und sie sagte, dass wenn du dich ein bisschen politisch engagierst, Verantwortung lernst, auch die freie Rede übst, das sind alles Eigenschaften, die können dir später im Beruf mal helfen. Also da war ja noch nicht daran zu denken, dass ich Politik mal als Beruf ausübe. Und dieses Ehrenamt für meine Heimatstadt damals, das hat mir auch große Freude gemacht. Und ich habe da in der Tat auch viel gelernt und auch viele tolle Menschen kennengelernt.
Aber wie kommen Sie denn von der Punkband zur CDU?
Na, ich muss, obwohl ich ja ein konservativer Mensch bin, mag ich manchmal auch die Provokation. Und zu dieser Zeit war es sicherlich auf dem Schulhof eher außergewöhnlich, in der Jungen Union zu sein und nicht in irgendeiner linken SV-Gruppe. Und umgekehrt war das natürlich auch, wenn man in der Jungen Union unterwegs war und sagte, man hört Punkmusik, auch eine Provokation. Also ich mag das manchmal, wenn ich anecke und Leute dadurch zum Nachdenken bringe.
Mhm. Mussten Sie sich da auch äußerlich verändern? Also ich stelle mir vor, in der Punkband, weiß nicht, haben Sie da gesungen oder ein Instrument gespielt?
Also ich hatte in der Tat, das kann man sich ja heute, wenn man mich sieht, nicht mehr so richtig vorstellen. Ich hatte mal rot gefärbte Haare, so ein bisschen wie Farin Urlaub, wollte ich immer aussehen, von den Ärzten. Die Ärzte waren da so die Band, die ich am coolsten fand. Und naja, mein Papa hat dann immer gesagt, lass den mal machen, weil wenn der die typischen tauberschen Gene hat, ist es mit Anfang 20 eh vorbei mit den Haaren. Und auch da hatte mein Papa recht. Ich habe so einen typischen Tauberkopf. Da wächst dann irgendwann ab Anfang 20 nichts mehr. Ich habe das dann auf den Wehrdienst und den Stahlhelm geschoben, dass meine Haarpracht dann deutlich schnell nach dem Abitur nachließ. Und meine Mutter war aber verzweifelt. Die fand das ganz schrecklich, dass ich da rot gefärbte Haare hatte und so ein bisschen hochtupiert und alles ganz schlimm. Und aber wie gesagt, das war dann im Studium schon vorbei. Nach der Bundeswehr sah ich eigentlich schon so aus wie jetzt.
Aber ich meine, Sie mussten sich jetzt für die CDU nicht komplett neu einkleiden.
Das ist ja auch eine dieser Legenden, dass man da. Die CDU ist eine Volkspartei und in der ist unheimlich viel möglich und hat unheimlich viel Platz. Und bei mir zu Hause war es so, dass alle vielleicht da ein bisschen auch geguckt haben, aber gesagt haben, erstmal toll, dass sich junge Menschen bei uns engagieren und was sie für Freizeitgewohnheiten haben, was sie für Musik hören, ist doch total egal. Hauptsache, die engagieren sich kommunalpolitisch. Und da bin ich immer auf sehr viel Offenheit und tolle Menschen auch damals schon gestoßen in meiner Partei.
Gab es den einen Moment, wo Sie dachten, Politik, das will ich machen?
Da gab es eigentlich zwei verschiedene Momente. Der eine war sicher der Fall der Mauer. Den habe ich im Urlaub erlebt mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und diese Bilder, auch heute noch, wenn man die sieht, ich finde, die können einen ja nicht kalt lassen. Und für mich war eben dieses Bild, dass da Menschen im selben Moment lachen und weinen, einfach weil sie frei sind, unheimlich ergreifend. Und in meiner 16-jährigen Welt damals im Westdeutschland groß geworden mit allen Möglichkeiten und auch Freiheiten, war das für mich, ich habe gedacht, hey, wieso, das ist doch was völlig Normales. Also ich war ja frei. Ich konnte meine Lehrer einen blöden Spruch nachrufen, ich konnte sagen, was ich wollte. Und ich habe gedacht, huch, ist das vielleicht gar nicht so selbstverständlich, dass ich das genießen konnte und andere nicht. Und dann kam auch zu uns in die Klasse ein Junge, der aus Thüringen kam. Die Eltern wollten, dass der dann in Westdeutschland Abitur macht. Und auf dem war ich unheimlich neugierig und habe mich mit dem angefreundet. Auch weil der es nicht leicht hatte am Anfang, das muss man ja sagen. Also wir dürfen ja auch diesen Einheitsprozess nicht verklären. Der sah so aus, wie ein Junge mit 16 in der DDR aussah, auch von den Klamotten. Und der wurde dann auch von ein paar gehänselt und ich fand das doof. Ich fand den cool und dachte, mutig, wie mutig ist der eigentlich, dass der jetzt hier einfach 200 Kilometer von zu Hause bei uns auf die Schule geht, damit er einen anderen Schulabschluss macht, weil die Eltern wohl in der DDR auch gelitten haben unter dem Regime. Und mit dem habe ich mich angefreundet und dabei natürlich auch unheimlich viel gelernt. Das war ganz, ganz spannend. Das war schon ein Punkt, wo ich sehr politisiert worden bin. Und dann muss ich sagen, Helmut Kohl, ich hatte jetzt kein Poster von Helmut Kohl im Zimmer, aber dieser Habitus zu sagen, da ist jetzt hier eine Chance und wir machen da was draus und nicht diese Bedenkenträgerei, die mich auch heute an der Politik oft nervt, das geht nicht weil, sondern einfach mal machen, das fand ich gut, das hat Helmut Kohl für mich verkörpert.
Im Jahr 2008, da haben Sie zum ersten Mal für die CDU, für den Bundestag kandidiert und wenn dann der eigene Sohn auf Wahlplakaten zu sehen ist, ist das vermutlich erstmal ein ungewohntes Gefühl. Wie hat sich denn das Leben Ihrer Eltern verändert, als Sie da das erste Mal kandidiert haben? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Also meine Eltern waren schon geübt, weil ich ja vorher schon mal als Bürgermeister in meiner Heimatstadt Wächtersbach, wo ich groß geworden bin, kandidiert hatte und auch bei den Kommunalwahlen immer schon mal auf dem Plakat war. Aber Bundestag ist natürlich was ganz anderes. Und meine Mama war stolz, also war großartig, dass der Junge das jetzt macht. Und mein Papa, glaube ich, auch. der hat das anders zum Ausdruck gebracht. Mein Vater war ein sehr streitbarer Geist. Der hat also mit seiner Meinung selten hinterm Berg gehalten, hatte auch unheimlich viele Menschen, die ihn gemocht haben, weil er einen sehr feinen Humor hatte, aber er war eben auch sehr klar. Und ich erinnere mich noch an ein, zwei Gespräche, wo ich gesagt habe, Papi, du musst dich jetzt ein bisschen öfter zurückhalten, weil ich lebe davon, dass Menschen sagen, das ist sympathisch, der Tauber. Wenn die alle sagen, der ist wie du, immer quer, immer laut, immer direkt, auch Leuten zu sagen, mit dir komme ich nicht klar, da müssen wir mal reden. Und das hat mein Papa, glaube ich, einerseits ganz gut gefunden, aber andererseits, ja, wir hatten da viele gute Gespräche und meine Eltern haben mich dabei immer toll unterstützt, egal was da war. Und ich war ja auch oft genug im Feuer und auch da war es dann so, die haben immer zu mir gehalten, auch wenn die Kritik ja oft genug auch gerechtfertigt war.
Und wie war es dann, als Sie überlegt haben, sich aus der Spitzenpolitik zurückzuziehen nach den gesundheitlichen Problemen, die Sie da hatten? Was haben Ihre Eltern da geraten?
Das war sehr interessant für mich, weil ich unheimlich gerne Politik gemacht habe. Das war schon mein Leben. Und dann bin ich eben wirklich sterbenskrank gewesen und habe lange mit mir gerungen und gesagt, ist es das wert? Willst du das jetzt auch aufgeben? Also mir war ja dann Gott sei Dank relativ schnell klar, ich überstehe das, ich kann zurückkommen, ich werde wieder gesund. Aber diese Frage, ist es das wert oder will ich das nicht auch als Momentum nehmen, nochmal neu anzufangen, also was anderes zu tun? Oder muss ich nicht gerade, weil ich jetzt so einen hohen Preis gezahlt habe, weitermachen? Und die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht und ich habe dann natürlich auch überlegt, was sagen meine Eltern. Und auch da, meine Mutter hatte durchaus den Reflex, dass sie zuerst gesagt hat, Mensch Junge, jetzt hast du so einen hohen Preis gezahlt und dir stehen nach wie vor ja ganz viele Türen offen, willst du das jetzt wirklich aufgeben? Und als ich dann meine Gründe auch dargelegt habe, war auch das unheimlich entlastend, dass meine Eltern sofort gesagt haben, ja, wenn das jetzt dein Weg ist, dann gehst du hin. Ändert nichts an unserer Unterstützung für dich und das hat mir dann am Ende auch den Abschied nochmal leichter gemacht. Ich habe das natürlich sehr gerne gemacht, diese Ämter.
Und über die Zeit in Berlin sprechen wir gleich. Aber vorher würde ich gerne mal Ihren ersten Musikwunsch spielen. Und zwar haben Sie mitgebracht Mr. Me und Was für ein Tag. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Das Lied ist mir begegnet diesen Sommer beim Laufen irgendwann. Und es hat einen ernsten Hintergrund. Es geht um seelische Gesundheit. Aber es ist zugleich sehr positiv und mitreißend und deswegen habe ich das im Sommer sehr gerne gehört.
Du trägst jetzt Narben auf der Haut, erinnern dich an schlechte Zeiten, hast dich tot gedacht, tot geglaubt, dein Körper fing an zu streiken, hingst am Tropf und das Gift pumpte sich in dich hinein, jetzt bergauf, Modus, denn es ist endgültig vorbei, ja, ah, es fängt ein neuer Tag an, alle Wege führen da lang, das Schlechte, das war mal, ein Hauch für Nirvana, was ein Tag. Gestern war noch alles anders. Mein Herz war ein Panzer. Das Schlechte, das war mal. Ein Hauch für Nirvana. Was ein Tag. Was ein Tag.
Sie hören das Gespräch auf Radio 3. Was für ein Tag war das von Mr. Me? Der Musikwunsch von meinem Gast Peter Tauber. Ehemaliger CDU-Spitzenpolitiker, Historiker, Berater und Autor des Buches Lauf los. Und um dieses Gespräch aufzuzeichnen, treffen wir uns in Berlin. Hier ist ja einmal im Jahr das größte Laufevent in Deutschland, und zwar der Berlin-Marathon. Und im Jahr 2016, da sind Sie den auch mitgelaufen, Herr Tauber. Aber dieser Marathon lief ja ganz anders ab, als Sie sich das vorgestellt hatten.
Das ist in der Tat richtig, ja.
Was
war los? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ach, das war so, das war ein politisch auch turbulentes Jahr. Naja, eigentlich war ja jedes Jahr irgendwie politisch turbulent, aber 2016 habe ich besonders in Erinnerung und Berlin laufen zu dürfen als Marathonläufer ist was Besonderes. Es ist ein unheimlich faszinierender Lauf, eine tolle Strecke, tolle Menschen, super Stimmung, tolle Stadt. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut und wollte an diesem Sonntag auch mal wirklich gar keine Politik um mich haben. Und ich stehe im Start, um mich herum nur gut gelaunte Menschen und mein Handy klingelt. Unterdrückte Nummer, Und es gab nur einen Menschen, der mit unterdrückter Nummer in dieser Zeit anrief, als ich Generalsekretär war. Das war die Kanzlerin und ich hatte diesen Reflex, ich drücke die weg. Das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Ich bin ja ganz gut erzogen, also wenn Mutti anruft, geht man ran. Und bin rangegangen und dann gab es ein Problem, weil in einer Tickermeldung ein Interview von mir sehr verkürzt wurde. In der Überschrift hieß es quasi sinngemäß, CDU-Generalsekretär distanziert sich von Kanzlerin. Das war natürlich nicht der Fall, aber diese Tickermeldung war in der Welt und sie hat mich dann gefragt, haben Sie das wirklich gesagt? Und ich habe das verneinen können. Aber es ging dann darum, diese Meldung aus der Welt zu kriegen. Und inzwischen fiel der Startschuss und ich lief los. Und dann habe ich während des Laufens der ersten 6 Kilometer am Telefon versucht, diese Tickermeldung zu korrigieren. Ist auch gelungen, dank eines herausragenden guten Pressesprechers im Konrad-Adenauer-Haus, und konnte dann bei Kilometer 5 oder 6 die Kanzlerin informieren, dass das klargestellt sei. Und dann sagte sie nur, einen schönen Sonntag noch. Und ich lief also weiter und war aber natürlich völlig von der Rolle, habe auch die Zielzeit nicht geschafft. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich nicht aufgehört habe. Ich hätte ja auch dann sagen können, okay, das ist jetzt so wichtig. Wenn diese Meldung Kreise zieht, dann habe ich ein echtes Problem. Und ich bin aber durchgelaufen und angekommen, nicht zu der Zeit wie gedacht. Und denke über diesen Lauf nicht nur, weil das eine schöne Erinnerung ist und eine Anekdote, die man ganz gerne erzählt, immer wieder nach, weil ich am Ende auch bei meinem Ziel geblieben bin und mich nicht habe vom Weg abbringen lassen, trotz dieses einschneidenden Querschlägers, wenn man so will.
Ja, ich habe Sie gebeten, diese Geschichte vom Berlin-Marathon zu erzählen, weil also jeder, der Läufer oder Läuferin ist, kann da mit Ihnen mitfühlen, weil für so einen Marathon, da bereitet man sich in der Regel mehrere Monate wirklich drauf vor und fiebert dahin und dann ist der große Tag und ja, wie Sie sagen, es ist immer eine ganz besondere Situation da in Berlin, ist wirklich toll.
Ja, und dann kam ja noch hinzu, ich stehe da und habe dann gefühlt alle 500 Meter irgendwas mit dem Handy gemacht, schon genau. Im Startbereich. Und die Leute um mich herum, die haben mich natürlich angeguckt, genau. Als ob ich ein Vollidiot sei.
Richtig,
so nach
genau.
Dem Motto, du ruinierst einen der Momente, richtig. Auf die du dich ein Jahr gefreut hast. Und ich konnte ja auch nicht allen um mich herum das erklären und sagen, übrigens gerade die Kanzlerin, ich habe ein Problem. Da hätten die ja erst recht gedacht, was ist denn das für ein Typ? Und das war schon surreal, ja.
Ja.
Im Nachhinein kann ich darüber lachen, aber ich war in dem Moment natürlich mega gestresst.
Ja, natürlich. Ja, ja. Und ich habe mich dann gefragt, wieso haben Sie denn das Handy überhaupt mitgenommen?
Ich bin so ein Laufnerd und tracke meine Läufer alle.
Und da haben Sie keine Laufuhr?
Da zu der Zeit, 2016, noch nicht so verbreitet wie heute. Ich habe das lieber über mein Handy gemacht. Und in der Tat schon auch konditioniert durch die Politik immer erreichbar sein. Ich weiß auch nicht, ob das allen Hörerinnen und Hörern so bewusst ist. Wir verlangen auch zu Recht, aber wir verlangen viel von unseren Spitzenpolitikern. Und die haben kein Wochenende. Und die haben auch nicht den Luxus zu sagen, ich bin einfach mal nicht erreichbar. Ob es so ist, wie man es selbst oft empfindet, dass man so getrieben ist, ob es nicht auch Auszeiten braucht, da bin ich schon der Meinung, na klar, die braucht es. Aber einfach das zu ignorieren und wegzulegen, das schien mir zumindest in der Rolle als CDU-Generalsekretär nicht opportun.
Hm. Ja, ja, verstehe. Also in Ihrem Buch Lauf los, da beschreiben Sie ja auch eine andere Situation. Da sitzen Sie nach einem langen Abend bei der CDU am nächsten Morgen schon wieder im Kanzleramt, ziemlich erledigt. Und die damalige Bundeskanzlerin Merkel, die kommt ganz entspannt rein, obwohl sie erst mitten in der Nacht von einem Gipfel in Brüssel zurückgekehrt ist. Und dass sie damals dachten, ja, also wenn die so eine Energie hat, dann muss ich das doch auch schaffen. Wie schauen Sie denn heute auf die Situation?
Auch da, finde ich, ist das Laufen eine wunderbare Erfahrung, um sich mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich eigentlich? Es geht ja nicht darum, den Maßstäben anderer gerecht zu werden, sondern sich selber, auf Neudeutsch könnte man sagen, zu challengen und zu überlegen, wie kann ich besser werden. Das ist schon ein richtiger Anspruch. Ich glaube, wir retten die Welt nur, wenn Menschen über sich hinauswachsen. Aber es ist natürlich sehr unklug, wenn wir andere Menschen zu unserem eigenen Maßstab erklären, auch was unsere Leistungsfähigkeit betrifft. Und das Schöne beim Laufen ist, dass das da nicht geschieht. Also wir sprachen über den Berlin-Marathon. Schauen Sie sich mal den Zieleinlauf an. Na klar, der Sieger wird bejubelt und feiert sich selbst. Aber das Verrückte ist doch, dass auch die, die nach 4 Stunden und 30 Minuten ins Ziel kommen, sich feiern wie die Sieger.
Na, kommt drauf an, würde ich sagen.
Ja, wie wenn man ein bisschen ermattet ist, nicht, aber am Ende, ich hab noch nicht erlebt.
Oder wenn man dann hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist, da sind auch welche, die schimpfen ganz schön im Zieleinlauf.
Ja, aber das ist doch die Ausnahme. Also ich habe es selten erlebt, ich habe es noch nie erlebt, dass im Ziel ein anderer Läufer zu einem kommt und sagt, du kommst jetzt erst, ich bin schon 1 Stunde da. Das passiert dann
das
nicht.
Das ist wohl wahr,
sondern
ja.
Da gelingt es uns, dass wir die Leistung des anderen für sich stehen lassen und wertschätzen. Und das müssten wir in der Gesellschaft öfters tun. Und das habe ich sicherlich falsch gemacht, mit auf vielleicht so einer männlichen Hybris, dass ich gedacht habe, ich bräuchte dieselbe körperliche Resilienz wie die Kanzlerin. Vielleicht hatte sie auch bessere Instrumente, um fit zu bleiben. Und ich habe einfach mir den falschen Ausgleich gesucht oder gar keinen gesucht, weil ich einfach dachte, das kann man noch alles aushalten. Also insofern ist da das Laufen auch heilsam im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich.
Das beschreiben Sie in dem Buch ja auch, wie diese Läufe Ihnen immer wieder geholfen haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schreiben Sie aber auch, oder Sie machen da so eine Unterscheidung, also es gibt das gute Laufen und es gibt das schlechte Laufen. Das gute Laufen ist so, man findet zu sich selbst und ist bei sich im Lauf und das schlechte Laufen ist Weglaufen. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was Sie damit meinen.
Ja, das Laufen kann eben helfen, eben zu sich selbst zu finden, bei sich zu bleiben, wenn sie eben auch laufen, bewusst, wenn sie nicht sagen, ich muss jetzt während des Laufens noch einen Podcast hören und mir schon den Tagesplan machen, sondern wenn sie das Laufen für sich nutzen und es auch für sich stehen lassen. Und das Laufen kann eben auch zu einem unguten Laufen werden. Die Frau des Torwarts, der sich selber umgebracht hat, Robert Enke, die beschreibt das auch in ihrem Buch ganz gut, dass das Laufen für sie zu einer Sucht geworden ist, um mit den Erfahrungen irgendwie umzugehen. Und das glaube ich wohl auch. Das Laufen kann eben auch helfen gegen Depressionen, aber es kann auch genutzt werden, um sich mit gewissen Dingen nicht auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich nicht gut. Dann ist es eben eher ein Weglaufen. Auch da muss man sehr auf sich selber achten.
Ah ja, und da hatten Sie das Gefühl, dass es bei Ihnen schon so in Richtung Sportsucht geht? Sie sind ja eine Zeit lang auch sehr exzessiv gelaufen in Ihrem Leben.
Ja, ich habe das dann in dieser Zeit eher benutzt, um mir so eine, wenn Sie so wollen, das war auch vor meiner Erkrankung, um mir so eine eigene Unverwundbarkeit zu attestieren. So nach dem Motto, der Tag war jetzt schon 12 Stunden lang, ich gehe trotzdem noch 1 Stunde laufen.
Wieso hat denn da der 12-Stunden-Tag nicht gereicht?
Weil...
Das ist ja auch schon nicht ohne.
Nein, das ist natürlich auch nicht gesund. Also auch für einen selbst in der Selbstwahrnehmung. Aber ich habe das, um auch mit dem Druck oder dem Stress klarzukommen, für mich so hergeleitet und hatte auch nicht die Klugheit, dann mit anderen mal drüber zu reden oder da ein gesundes Maß zu finden. Ich habe gesagt, nein, ich beweise mir jetzt diese Härte gegen mich selbst noch, indem ich auch nach so einem langen Tag entweder morgens um 5 oder abends um 10 noch 1 Stunde laufen gehe. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Vielleicht mal eine kleine Runde noch zum Entspannen oder wenn ich weiß, der nächste Tag wird ein bisschen ruhiger, okay. Aber dass ich sozusagen das noch als Belastung oben drauf packe, um mir nochmal so eine eigene Härte zu attestieren, das war natürlich nicht klug.
Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen. Also an einer Stelle im Buch, da schreiben Sie, dass der Wille eines Menschen darüber entscheidet, was man schafft. Würden Sie denn sagen, dass Ihr Wille zu schwach war für die Spitzenpolitik?
Es ist ja eben nicht nur der Wille, beziehungsweise der Wille kann einen ja auch zu der Einsicht führen, dass man jetzt eine Grenze überschritten hat. Und auch beim Marathon ist es ja so, die letzten Kilometer, da sagt einem ja meistens jede Faser des Körpers, hör auf, was machst du hier? Daneben gibt es was Leckeres zu essen, geht zur Seite. Bist du schon 30 Kilometer gerannt, was sollen jetzt diese letzten 12 noch? Also mir geht es in der Regel so. Und dass ich dann durchlaufe, das macht mein Kopf. Der sagt dann, Peter, jetzt mal im Ernst, du willst da ankommen, du freust dich danach, das tut jetzt mal weh, aber du hast es schon ein paar Mal geschafft, du wirst es wieder schaffen. Und dieser Dialog mit sich selbst und dann eben sich selber kritisch zu fragen, wofür lohnt es sich denn, jetzt über sich hinauszuwachsen. Das ist damit gemeint. Und ich glaube, dazu gehört, dass man sich diese Frage kritisch stellt. Und wer glaubt, dass man immer diese 100% geben kann oder muss, der ist aus meiner Sicht schief gewickelt. Es kommt im Leben natürlich in Momenten oder in Situationen genau darauf an. Dann muss man da sein und es können. Aber wenn man es immer versucht, dann habe ich auch gar keine Kraft mehr, keine Reserven mehr, die ich noch mobilisieren kann. Auch das ist eine Frage des Willens. Wie führe ich mich selbst? Und insofern, ja, ist neben Training und Wissen der Wille ein ganz wichtiges Instrument, um Ziele zu erreichen. Aber nicht im Sinne von, dass der Wille alles erzwingen kann. Das, glaube ich, wäre falsch verstanden.
Mhm. Im Jahr 2021, da waren Sie Staatssekretär im Verteidigungsministerium und da haben Sie sich aus dem Amt zurückgezogen, weil Sie nach der Erkrankung 2017 wieder krank geworden waren. Was hat denn da den Ausschlag gegeben? Also Sie waren ja schon mal nach schwerer Krankheit wieder in die Politik zurückgekehrt.
Naja, da war mir schon klar, ich bin ja krank geworden direkt nach der Bundestagswahl 2017. Das heißt, ich war wiedergewählt und da bin ich dann sicherlich ein bisschen preußisch. Ich habe gesagt, jetzt haben die Leute mich gewählt, diese Legislaturperiode mache ich zu Ende. Und dann durfte ich auch Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden. Das war das schönste Amt, was ich begleitet habe. Tolle Menschen, schwierige und aber auch gute Aufgaben, die ich da füllen durfte. Und das habe ich sehr dankbar angenommen. Und wollte die Legislatur beenden und dann aber nicht wieder kandidieren. Und dann war es aber in der Tat so, also ich kann Politik offensichtlich nicht so machen, dass ich das mit einem gewissen Maß tue, sondern ich bin dann in meinem Engagement da eher maßlos, dass ich eben zum Ende dieser Legislatur ein Magengeschwür hatte, einen Tinnitus, eine schwere Laufverletzung, also ich konnte gar nicht mehr laufen. Und das kam alles zusammen, also für sich genommen alles Dinge, die man aushalten kann oder die natürlich auch Gott sei Dank nicht existenziell sind. Aber mein Körper hat mir deutlich gesagt, du machst schon wieder irgendwas nicht richtig, Junge. Und dann hatte ich mir gedacht, ich hatte da ja schon mal ein Buch über diese Erfahrung geschrieben, du musst kein Held sein. Und dann habe ich gedacht, Peter, du kannst jetzt nicht so ein kluges Buch schreiben, wo du allen rätst, auf sich selber zu achten, Selbstfürsorge und so weiter. Und jetzt treibst du es zu bunt, dann musst du bitte mal konsequent sein. Dann hörst du jetzt, ob du jetzt ein halbes Jahr früher aufhörst, weil dein Körper dir einfach sagt, er braucht eine Pause. Oder ob du dich bis Oktober quälst, mach das nicht. Wer weiß, was noch kommt. Weil ich wusste einfach, so ein bisschen Piano ist nicht meins, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich eben im Prinzip ein halbes Jahr vor Ende der Legislatur aufgehört. Ich hatte dann nochmal eine OP auch noch zu Beginn des Jahres als Folge dieser beiden schweren Operationen 2017 auch wieder am Bauch. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich brauche da jetzt eine echte Auszeit, bevor ich wieder dann was Neues mache.
Ja, das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass es so diese harte Zeit, wo Sie dann auch wirklich ein Jahr lang nicht laufen konnten. Ne? Also auch wenn Sie vorhin jetzt diese dunkle Seite des Laufens beschrieben haben, so diese in Richtung Sportsucht, war ja das Laufen trotzdem für Sie auch immer ja wie so ein Heilmittel.
Auch mental, auf jeden Fall.
Also mir tat das ja auch gut. Und wie haben Sie das geschafft, dann ein Jahr lang nicht laufen?
Oh, ich weiß, ehrlich gesagt, kann ich Ihnen so genau gar nicht mehr sagen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da auch permanent schlechter gelaunt war. Und ich hatte wirklich auch beim normalen Gehen Schmerzen.
Aha.
Also das war so, dass ich eigentlich gedacht hatte, Peter, das mit dem Laufen, das wird nicht wieder gehen. Du hast das quasi kaputt gelaufen. Vielleicht hast du es übertrieben. Das hat mich schwer beschäftigt. Und sicherlich war das dann auch nochmal ein Motiv, neben dieser dritten OP und diesen anderen Krankheitsbildern, dass ich gesagt habe, also jetzt irgendwas, du musst das nochmal versuchen und toi toi toi. Also ich kann es ja wieder, das ist dann sehr schön. Gerade laboriere ich auch wieder mit einer Zerrung, also man sagt ja, einmal im Jahr hat man irgendwie eine Laufverletzung und jetzt bin ich gerade wieder etwas gehandicapt.
Aber ich wollte fragen, wie hat sich denn der erste Lauf nach der überstandenen Krankheit dann angefühlt, wenn Sie sagen, Sie konnten ein Jahr lang nicht laufen und dann Ach, der erste Lauf, wo es wieder ging. Wie war das?
Also erstmal sehr zaghaft, weil man dann ja, das ist ja ganz schrecklich, dann hört man ja total in sich hinein. Und ich habe dann immer gedacht, Peter, du willst jetzt nicht zum Hypochonder werden, dass dir sobald irgendwas zwickt, denkst du, oh nein. Das wollte ich auf keinen Fall. Aber man ist sehr vorsichtig und ehrlich gesagt, die ersten Läufe habe ich auch gedacht, du läufst wie der erste Mensch, als ob du noch nie gelaufen bist. Das ist ja total schrecklich. Dann ist es ganz gut. Man hat ja dann doch, wenn man viele tausend Kilometer schon gelaufen ist, auch eine ganz gute Grundkonstitution. Das kam dann relativ schnell wieder und heute achte ich auch nicht mehr auf Zeiten oder so. Heute laufe ich gerne mal einen längeren Lauf, dass ich mal anderthalb Stunden unterwegs bin oder sogar zwei. Aber ob das dann 18 oder 20 Kilometer sind, ist mir eigentlich egal inzwischen.
Ja, weiß ich gar nicht, weil Sie schreiben ja, Ihr Lieblingslauf, den Sie immer wieder mitmachen, der findet einmal im Jahr in Hessen statt, der Brüder Grimm-Lauf. Genau. Ist das? Das ist jetzt nicht hier so 10 Kilometer oder mal zwei Stunden. Genau, das ist 3 Tage lang wird da gelaufen, insgesamt über 80 Kilometer.
Ja. Genau, 82 Kilometer von Freitagabend bis Sonntagmittag.
Und warum ist das Ihr Lieblingslauf, wenn Sie doch jetzt eigentlich da so ganz vernünftig an die Sache rangehen wollen?
Ja, alle, die da mitlaufen, sind ja sehr vernünftig. Nein, das sind tolle Menschen, das wird alles ehrenamtlich organisiert. Da laufen unheimlich starke Läufer mit, aber auch Menschen, die einfach nur ankommen wollen oder manche, die nur eine einzelne Etappe laufen. Und man läuft eben durch meine Heimat und allein die Verpflegungsposten, das machen immer die Lauftreffs oder ehrenamtliche Vereine oder die Jugendfeuerwehr. Und das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis an diesem Wochenende. Und
die Verpflegungsposten, Herr Tschauber, da können Sie sich doch auch irgendwo auf dem Dorffest, gibt es doch auch leckeren Kuchen.
Das
da
stimmt.
Müssen Sie doch jetzt nicht 80 Kilometer laufen.
Ah, das stimmt, aber wenn dann die Landfrauen in Bad Sohnsheim-Münster einem da so einen kleinen Muffin rüberschieben oder eine halbe Banane noch mit einem freundlichen Spruch, das kriegen Sie nicht auf der Kerb. Und der ist noch kostenlos, der Muffin. Auf der Kerb muss ich ihn bezahlen.
Okay. Naja, dann lasse ich das mal so stehen.
Also an herzliche Einladung an alle, die mal ein ungewöhnliches Lauferlebnis erleben wollen, beim Brüder Grimm-Lauf mitlaufen.
Okay, man muss ja vielleicht nicht alle 80 Kilometer mitlaufen, sondern ist dann auf der ersten Etappe mal dabei.
Dann aber bitte die dritte, das ist die schönste.
Mhm. Sie haben eine weitere Musik mitgebracht, Herr Tschauber, und zwar Matzen, wenn alles zerbricht. Was verbinden Sie mit dem Lied?
Ich mag die Band sehr. Auch das ist ein Lied, bei dem man wunderbar laufen kann. Und auch das hat mich dieses Jahr in meiner Laufplaylist oft begleitet.
Ist das richtig, ja oder nein? Du fragst dich, musst du anders sein? Findest dich nie gut genug und sowieso nicht klug? Ratlos läufst du hin und her und findest keine Richtung mehr. Die anderen sind so gut darin, nur du kriegst es nicht hin.
Matzen war das, wenn alles zerbricht. Der Musikwunsch von meinem Gast Peter Tschauber, ehemaliger CDU-Spitzenpolitiker, Historiker, Berater und Autor des Buches Lauflos. Herr Tschauber, als Sie sich im Jahr 2021 zurückgezogen haben aus der Spitzenpolitik, was war am schwierigsten daran, auf einmal kein Bundestagsabgeordneter mehr zu sein?
Das war so schwierig gar nicht, weil ich das ja bewusst entschieden habe und deswegen ganz viele Abschiedsmomente hatte. Also mir war immer klar, wenn ich zum Beispiel eine Rede gehalten habe oder wenn es eine bestimmte Sitzung gab, das ist das letzte Mal. Und das hat es mir sehr viel leichter gemacht, als wenn man zum Beispiel wieder erwarten, nicht erneut gewählt wird. Oder wenn die Partei vor Ort sagt, wir nominieren dich aber nicht nochmal. So, das hat mir das in Wahrheit leichter gemacht. Ich habe trotzdem in der Tat eine gewisse Zeit Abstand gebraucht. Also ich bin dann nicht nach Berlin gefahren, nicht auf Parteiveranstaltungen gegangen, Aber inzwischen mache ich das auch wieder sehr gerne. Habe auch viele Freunde, die im Bundestag sitzen und tausche mich unheimlich gerne mit denen aus und versuche auch in anderen Diskussionen immer um Verständnis zu werben, weil das kein leichter Job ist und ich nach wie vor der Überzeugung bin, wir haben ganz viele tolle Menschen, die da für uns im Bundestag sitzen, quer durch alle Parteien.
Hm. Meine Frage ging jetzt mehr so in die Richtung, weil Sie das so auch in dem Buch so sehr eindrücklich beschreiben, diese 80-Stunden-Woche, ja. Und dann ist man auf einmal da raus.
Ja, das stimmt, aber ich bin kein Mensch, der sich irgendwie langweilt. Also mein Tag ist trotzdem voll. Es ist eher so, dass ich glaube, dass ich durch diese Art von Arbeit, wie ich die gelernt habe in der Politik, auch heute noch relativ viel in meinen Tag packe. Und das Schöne aber ist, es sind fast alle Sachen, die ich mir wirklich selber ausgesucht habe. Und in der Politik ist doch das Maß an Fremdbestimmung viel größer, als man das so als Bürger, wenn man da von außen drauf schaut, denkt. Also die Zwänge, da muss man hin, das muss man jetzt machen, die sind eben auch enorm.
Was hat das finanziell für Sie bedeutet, kein Abgeordneter mehr zu sein?
Also kein Nachteil auf jeden Fall. Ich bin ja gleich dann wieder nach dem Ausscheiden und einer kurzen Pause eingestiegen. Zunächst bei Engelbert Strauß in der Kommunikation. Das ist ein tolles Unternehmen bei mir in der Heimat.
Bekleidungsunternehmen,
genau,
für Berufsbekleidung.
Genau, also man kennt das, fast alle Handwerker haben das an. Und dadurch, dass ich da mehr oder weniger unmittelbar nach dem Aufhören dann auch eingestiegen bin, habe ich also kein Übergangsgeld gekriegt und war dann eben gleich wieder in Lohn und Brot. Aber das war super und bis jetzt finde ich dieses neue Leben ganz spannend. Es ist in der Tat, jetzt bin ich ja selbstständig mit der eigenen Agentur, natürlich ein Unterschied.
Man muss anders planen. Eine Berateragentur, ja. Die Sie zusammen mit einem
Mit meinem guten Freund Mike Gleis, genau. Wir machen eben Strategie- und Kommunikationsberatung für Verbände, Unternehmen, auch Personen. Und diese Selbstständigkeit ist, das ist eine Herausforderung. Da habe ich viel auch gelernt mit einer gewissen Planbarkeit oder auch Dingen, die nicht planbar sind, zu arbeiten. Das ist, wenn man in einem sozusagen weiß, was im Monat auf dem Konto ist, dank der guten Diäten, die wir unseren Politikern zahlen. Natürlich was anderes, aber ich finde das jetzt eine unheimlich spannende Erfahrung. Ein bisschen wusste ich, worauf ich mich einlasse. Meine Eltern waren beide selbstständig und dann war man da so ein bisschen vom Mindset her auch geprägt.
Und da bei Strauß, bei diesem Bekleidungsunternehmen, was hat Sie da gereizt?
Na, erstmal ist es ein unheimlich tolles Unternehmen. Ich kenne die beiden Söhne, die das Unternehmen jetzt führen. Das ist ein Familienunternehmen, sehr gut. Mag die beide sehr, den Henning und den Steffen. Und ehrlich gesagt, auch die Aussicht, bei mir in der Heimat zu arbeiten, nicht mehr durch die ganze Weltgeschichte reisen zu müssen, das war am Anfang für mich etwas sehr Erstrebenswertes, dass ich gesagt habe, ich will mal mehr Zeit in Hessen, in Gelnhausen, in meiner Heimat verbringen. Und neben der Tatsache, dass das eben ein aufstrebendes, wachsendes, tolles Unternehmen ist und da Teil von gewesen zu sein, das war spannend.
Der Name Ihrer Agentur ist ja Vier Fichten.
Ja.
Das ist ja auch ein Ort in Ihrer Heimat.
Genau, so ist es. Das ist einer der höchsten Punkte im Büdinger Wald. Auch einer der Etappenziele bei dem von uns schon erwähnten Brüder Grimm-Lauf. Und ich mag den Ort sehr. Wir haben uns deswegen auch für diesen Namen entschieden, weil es relativ anstrengend ist, da hochzukommen. Egal, ob man spazieren geht oder läuft, da muss man schon ein bisschen Strecke machen. 9 Kilometer sind es von Gelnhausen aus. Und wenn man oben ankommt, dann eröffnen sich aber Wege. Und dieses Bild mag ich sehr, dass man, wenn man im Leben was erreichen will, man sich anstrengen muss, aber dann hat man Möglichkeiten. Und das ist die Idee der Agentur, dass wir Menschen helfen wollen, die sich anstrengen wollen, sich neue Wege zu erschließen.
Dass Sie sehr heimatverbunden sind, wird auch daran deutlich, dass Sie sich die Koordinaten der Kirche in Gelnhausen auf den Arm tätowieren haben lassen. Wie kam das denn jetzt? Ziehen Sie gerade Ihren Ärmel hoch, beweisen das praktisch. Man kann es also auch gut sehen.
Ja, das war beim Tätowierer eine große Herausforderung, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie einen Punkt falsch setze oder eine Zahl falsch ist und dann ist es auf einmal ein Ort im Nordatlantik, mit dem ich weder was verbinde, noch dass ich da jemals hinkommen werde. Also die Idee, Die kam gar nicht von mir. Ich habe irgendwo einen Menschen gesehen, der hatte Geodaten tätowiert. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich überlegt, welchen Ort würdest du dir denn sozusagen tätowieren lassen, um ihn immer mit dir rumzutragen? Und da war ich schnell bei der Marienkirche in Gelnhausen, eine wunderschöne Kirche, die auch das Stadtbild sehr bestimmt und prägt, weil Gelnhausen liegt so leicht am Hang und ist eine mittelalterliche Kirche, die also auch diese ganze Altstadt überragt. Und da ich die Idee, den lieben Gott und meine Heimat immer bei mir zu haben, ganz schön finde, habe ich gedacht, ich tätowiere mir mal diese Geodaten. Und die begleiten mich jetzt eben seitdem.
Aber das tut doch weh, so ein Tattoo. Sie könnten sich doch auch eine Kette umhängen.
Ja, gute Idee, aber das ist so ein bisschen wie beim Marathonlaufen. Das Laufen tut auch weh, der Schmerz geht, der Stolz bleibt. Und diese Erinnerung oder den lieben Gott und Gelnhausen jetzt auch hier im Funkhaus bei mir zu wissen, ist doch eine ganz gute Sache.
Studiert hatten Sie ja Geschichte. Sie haben in dem Fach auch promoviert. Und jetzt forschen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, über den Hitlerputsch und seiner Bedeutung für den Aufstieg des Nationalsozialismus im Rahmen eines Habilitationsprojektes. Was interessiert Sie daran?
Ich habe Geschichte als Neigungsstudium, wie man das damals so schön genannt hat, studiert. Also ich habe gar nicht groß vorher gefragt, was mache ich damit eigentlich beruflich? Also ich wollte nicht Lehrer werden, das war mir klar. Und bin nach wie vor der Meinung, dass wir unsere Welt ohne historisches Wissen nicht verstehen können. Zwei Dinge kann man nicht ändern, Geschichte und Geografie, dass wir als Deutsche in der Mitte Europas leben mit unserer Geschichte, gerade unserer Geschichte des 20. Jahrhunderts, davon kommen wir nicht los und das sollten wir auch nicht. Aber dazu müssen wir sie kennen. Und ich habe mich mit verschiedenen Epochen oder auch Themenfeldern intensiver beschäftigt, zuletzt jetzt eben auch mit Militärgeschichte. Und dieser Hitlerputsch zu Beginn der Weimarer Republik und auch die Frage, wie hat sich diese Republik eigentlich gegen ihre Feinde gewehrt, ist ja durchaus eine hochaktuelle. Wie haben sich einzelne staatliche Institutionen verhalten damals? Wie verhalten sie sich eigentlich heute? Das ist ein spannendes Feld und ich merke auch bei den Studentinnen und Studenten viele Interessiertes. Ich mache nicht immer zu diesem eigentlichen Thema Lehrveranstaltungen, aber es wird häufig diskutiert. Und das ist auch das, was mir daran besonders viel Spaß macht. Damit verbunden ist ein Lehrauftrag an der Universität der Bundeswehr in München und mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Das ist ganz, ganz toll. Zur Forschung komme ich, wir sprachen gerade über die Agentur, die ganz gut läuft, komme ich leider gerade zu selten. Da würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit in Archiven verbringen.
In Ihrem Buch Lauf los, da schreiben Sie, dass Sie heute ganz gerne gefragt werden, ob Sie wieder in die Politik zurückkehren möchten.
Naja, gerne nicht, aber ich werde es oft gefragt. Ich finde die Frage spannend, weil es sie einem schmeichelt. Also das suggeriert ja, dass Leute sagen, schade, dass du das nicht mehr machst. Also so interpretiere ich es jetzt einfach mal. Vielleicht fragen es manche auch angsterfüllt, das weiß ich nicht. Aber ich finde die Frage, also erstmal ist ja legitim, kann jeder fragen, aber nein, die stellt sich nicht. Ich mache ehrenamtlich noch Politik und das macht mir auch Freude, aber ich habe nicht vor, für ein politisches Amt zu kandidieren.
Ja, jetzt im Oktober haben Sie ein bisschen Staub aufgewirbelt mit Ihrer Kritik an der sogenannten Brandmauer, saßen da wieder in einer politischen Talkshow. Wie hat sich das angefühlt?
Das hat sich ganz gut angefühlt und dann auch zu wissen, dass das jetzt kein Dauerzustand ist, hat sich genauso angefühlt. Ein großer Unterschied war natürlich, dass ich mir diesmal sehr bewusst ausgesucht habe, welche Sendung mache ich, in welches Interview gehe ich rein und dass ich mich überhaupt geäußert hatte oder dass das dann so eine Resonanz gefunden hat, da muss ich ehrlich sagen, mit der Resonanz in der Intensität hätte ich nicht gerechnet. Im Nachhinein denke ich, dass es vor allem gar nicht so sehr daran liegt, dass ich das gesagt habe, sondern dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass die Brandmauer nicht die richtige Art ist, sich mit einer Partei wie der AfD auseinanderzusetzen.
Ich würde gern noch mal eine andere Frage stellen mit Ihrem Buch Lauf los. Da haben Sie sich jetzt Teile Ihres Lebens noch mal genau angeschaut und viele Situationen aufgeschrieben, die Ihnen wichtig sind aus den letzten Jahrzehnten. Welchen Teil Ihres Lebens sehen Sie denn jetzt nach dem Schreiben des Buches anders als vorher?
Ich versuche generell, mich immer wieder neu zu hinterfragen. Und das ist mein Ziel für mein Leben, dass ich eben versuche, auch jeden Tag klüger zu werden. Adenauer hat das mal so schön gesagt, niemand kann mich daran hindern, klüger zu werden. Und natürlich schaue ich manchmal auf mein altes Ich und denke, meine Güte, Peter, das, oh Gott, hoffentlich kriegst du das nicht jeden Tag vorgehalten, was du da gesagt oder gedacht hast. Weil ich eben dann hoffe, dass ich mich weiterentwickle oder dass ich vorankomme auf diesem Lebensweg. Und deswegen gibt es natürlich Dinge, wo ich sage, das würde ich heute anders machen. Also zum Beispiel versuche ich gelassener zu sein, offener für andere Meinungen. In der Rolle als Generalsekretär ist das natürlich so, da sagen sie, was stimmt und nur das gilt. Das ist auch ein bisschen die Aufgabe, naturgemäß. Aber da denke ich heute eben auch ein bisschen mehr Gelassenheit, auch mal eine andere Meinung ein bisschen anders auszuhalten. Tut mir gut, tut dem anderen gut, tut dem Diskurs gut. Das ist vielleicht aber auch eine Altersfrage.
Herr Tauber, Sie haben noch eine Musik mitgebracht, und zwar Lovebirds von Janis. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied?
Das ist eine Band aus Ostdeutschland und das ist so eine typische Instagram-Entdeckung. Die sind mir irgendwann in den Feed gespült worden und ich finde die super. Ich höre die total gerne und wollte eigentlich auch aufs Konzert gehen. Die hatten so eine Mini-Tour und ich habe es nicht geschafft, in Frankfurt zum Konzert zu gehen und habe mich dann den Sommer über eigentlich da schon drauf gefreut. Das Konzert wäre jetzt im Oktober gewesen und höre sie deswegen jetzt immer noch sehr, sehr gerne. Eine sehr coole Band.
Vielen Dank, Herr Tauber, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Buch von Peter Tauber heißt Lauflos. Es ist im Bene Verlag erschienen, hat 190 Seiten und kostet 20 Euro. Ich bin Vera Kröning-Menzel und weise Sie gerne noch hin auf unseren Podcast in der ARD Audiothek und in der Radio 3 App. Und das ist Janis und Lovebirds.